Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann heute Abend bei euch. Danke für das herzliche Willkommen schon. Danke Nora, die mich schon vorgestellt hat. Das heißt, ich kann direkt einsteigen. Ich habe eine Predigt mitgebracht, die ich heute Morgen im Projekt Kirche auch schon gehalten habe. Ihr bekommt sozusagen die geübte und perfektere Version jetzt präsentiert. Und genau, wir sind da gerade am Ende einer Predigtserie durch die Offenbarung und daher die beiden Texte. Und zu Beginn der Predigt bete ich kurz. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Texte, für die Visionen, die darin stecken, und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt in dieser Zeit, in den kommenden Minuten da mit reinnimmst, uns da bewegst, wo wir gerade stehen, und in dem, was wir auch so in den Abend mitbringen. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, die Texte, die beiden Texte stammen aus den letzten beiden Kapiteln der Offenbarung, die gleichzeitig auch den Abschluss der Bibel als Ganzes bilden. Das heißt, wenn man sich die Bibel also mal so vornimmt, so überblicksmäßig von Anfang bis Ende, oder wenn man sie vielleicht sogar mal komplett ganz durchlesen würde, dann ist das so der letzte Eindruck, mit dem die Bibel uns zurücklässt. Ja, diese Vision von einer wunderschönen, heiligen Stadt. Eine Stadt ohne Tod, ohne Leid und ohne Schmerz. Eine Stadt, in der Gott spürbar und sichtbar präsent ist. Eine Stadt, von der Leben ausgeht, von der Heilung ausgeht. Und ich finde das, für mich ist das so eine ganz faszinierende, eine ganz ausdrucksstarke Vision, die ganz viel auch in mir auslöst, die ganz viele Sehnsüchte auch irgendwie anspricht und aufweckt, die ich aber gleichzeitig auch nur schwer greifen kann. Also ich kann so diese herrliche, diese leuchtende Stadt, wie sie dann auch beschrieben wird, so vor meinem inneren Auge entstehen lassen, aber es fällt mir schwer, da irgendwo einen Platz für mich zu finden, mich in dieser Vision zu sehen und einzusortieren. Aber ich glaube, genau dafür wurde diese Vision letztlich aufgeschrieben und auch so prominent ans Ende der Offenbarung und ans Ende der ganzen Bibel gesetzt. Jetzt nicht unbedingt für mich persönlich, aber für die ersten Christen, die eben auch in einer Welt gelebt haben, die von einer Stadt, dem antiken Rom, dominiert wurde und von dieser Stadt so ziemlich genau das Gegenteil von dem ausging, was hier im Text beschrieben wird. Das war eine Stadt, von der aus sie religiöse Verfolgung erlebt haben, von der aus sehr viel Schmerz für sie ausging und sehr viel Zerstörung. Und dieser Lebenswirklichkeit, dieser Erfahrung setzt jetzt der Text diese Vision von dieser wunderbaren, himmlischen, neuen Stadt entgegen und sagt, das ist eure Zukunft. So darauf läuft selbst das Schwere, was ihr gerade erlebt, irgendwann hinaus. Das ist eure Bestimmung. Und ich glaube, das hat den Menschen damals sehr viel gegeben, es hat ihnen sehr viel Hoffnung gegeben, Und das kann es für uns heute genauso auch noch tun. Und bevor ich da gleich weiter drauf eingehe, noch eine Vorbemerkung, die mir wichtig ist. Ja, wir reden hier vom Ende der Welt, wir reden vom Himmel, von einem ewigen Leben. Und ich finde, das sind so ganz große, riesige Themen. Das sind Themen, zu denen ich auch selber noch viele offene Fragen, auch nach der Auseinandersetzung mit diesem Text, noch viele offene Fragen habe. Und ich bin mir dessen sehr bewusst, dass auch nach dieser Predigt noch viele Fragen offen bleiben werden. Und dieser Text lässt auch selbst, soweit ich ihn zumindest verstehen kann, vieles offen, von dem ich mir vielleicht wünschen würde, von dem wir uns vielleicht wünschen würden, da ein paar klarere Antworten zu bekommen. Und so die Grundidee, der Grundgedanke hinter der Predigt ist einfach, dass es am Ende vielleicht so ein bisschen weniger absurd scheint, dass diese Vision von dieser herrlichen Stadt tatsächlich unsere Zukunft beschreibt. Ja, dass das tatsächlich so kommen könnte. Und dass uns diese Vision vielleicht auch ein bisschen tiefer ins Herz rutscht und uns beim Umgang mit unseren Sehnsüchten, mit dem, nach dem wir uns so ausstrecken, was wir uns wünschen, ein Stück weit weiterbringt. Und dazu habe ich die folgenden beiden Punkte, oder habe ich das in die folgenden beiden Punkte strukturiert. Nämlich erstens, warum diese Vision eigentlich greifbarer ist, als es vielleicht im ersten Moment scheint, warum sie uns näher ist. Und dann zweitens, warum diese Vision gleichzeitig ungreifbarer für uns ist, als es scheint und uns eigentlich ganz fern ist. Das klingt erstmal sehr widersprüchlich, ich hoffe aber, dass es dann am Ende doch Sinn macht. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, was für Bilder bei euch im Kopf aufpoppen, wenn ihr so den Himmel hört. Ja, ich finde, das ist erstmal irgendwie eine völlig abgefahrene Vorstellung. Ja, das ist irgendwie was, wo ich denke, ja, das ist so weit weg, das kann ich mir in meinen kühnsten Träumen eigentlich nicht ausmalen. Und die klassische Darstellung, die mir dann auch in den Kopf kommt, so aus irgendwelchen Cartoons zum Beispiel oder so, die enthält eigentlich drei wesentliche Elemente. Das ist zum einen ein Engel, dann ist es eine Wolke. Und drittens ist es eine Harfe. Das sind so drei Dinge, zu denen ich eigentlich überhaupt keinen Bezug habe. Und drei Dinge, die aber hier in diesen Texten bemerkenswerterweise auch nicht vorkommen, außer vielleicht einem Engel. Aber ich würde sagen, das ist hier, der fungiert hier eher so als Tourguide, der das ganze Bild, die ganze Vision beschreibt. Und auch wenn jetzt die Beschreibung dieser himmlischen Stadt hier im Text jetzt vielleicht nicht sofort so ganz intuitiv greifbar für uns ist, dann finde ich, wenn man in den Text ein bisschen reinschaut, gibt es da doch so ein paar Anhaltspunkte dafür, dass das nicht so weit weg ist von uns, dass uns das näher ist, als uns vielleicht bewusst ist. Und die erste Beobachtung dazu ist, dass diese himmlische Stadt auf die Erde herabkommt. Das ist so ein Detail, das ich auch beim ersten Mal irgendwie schnell überlesen habe, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, aber ich finde das bemerkenswert. Ja, wir werden in dieser Vision nicht rausgerissen aus dem, was wir kennen, um dann irgendwo im Nirgendwo oder in was Ungreifbarem rumzuschweben, sondern Gott kommt zu uns. Nicht wir verlassen unsere Heimat, sondern der Himmel, Gott, kommt zu uns. Das ist so eine erste Beobachtung. Zweite Beobachtung aus diesem Text ist die Aussage Gottes, ja, dessen, der auf dem Thron sitzt, wie es hier formuliert wird. Und zwar die Aussage, ich mache alles neu. Und damit ist, glaube ich, nicht gemeint, dass alles Materielle, die Erde, irgendwie zerstört wird, vernichtet wird und Gott etwas komplett Neues, noch nie Dagewesenes, quasi aus dem Hut zaubert, sondern dass die bestehende Welt, die bestehende Erde, das, was wir auch so sehen und greifen können, erneuert wird. Und das kann ich deswegen mit so voller Überzeugung sagen, weil es in der griechischen Sprache, in der die Offenbarung verfasst wurde, ursprünglich zwei Worte für neu gibt. Und das eine Wort steht eben tatsächlich für sowas komplett Neues, noch nie Dagewesenes. Und das andere Wort, das hier verwendet wird, das im Neuen Testament auch immer verwendet wird, wenn von neuer Erde und neuem Himmel gesprochen wird, ist ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass hier eine Erneuerung geschieht. Dass hier eine Kontinuität da ist zu dem, was alt ist, auch wenn es jetzt irgendwie neu, irgendwie anders ist. Und ich finde auch das ist was, was mir diese Vision von dieser goldenen Stadt irgendwie greifbarer werden lässt. Ja, die Erde, wie ich sie kenne, vielleicht mit meinen Lieblingsorten in der Natur, vielleicht sogar meine Lieblingskneipen oder Cafés, je nachdem, wie lange es die noch gibt, wie lange die noch überleben werden. werden nicht einfach in einer riesigen Flut weggeschwemmt oder in einem riesigen Feuer oder sonst einer Katastrophe zerstört, damit dann was komplett Neues entstehen kann, sondern sie sind Teil von so einem Erneuerungsprozess. Sie bekommen, wenn man so will, ein himmlisches Update. Und an der Stelle will ich kurz über diesen Text oder die Texte, die wir jetzt gehört haben, hinausgehen. Denn ich glaube, dass dasselbe auch für uns gilt. Dass nach biblischem Verständnis, Paulus schreibt das zum Beispiel mal an die Gemeinde in Korinth, auch wir körperlich weiterleben werden mit unserem Körper, einem erneuerten, einem himmlischen Körper, aber einem Körper, der immer noch als unserer erkennbar ist, der einen Bezug hat zu dem, wer wir jetzt sind, wie wir jetzt aussehen. Und das klingt erstmal so ganz fantastisch und wir wissen ja, dass unser Körper sich nach unserem Tod zersetzen wird und wenn überhaupt es irgendwie sowas wie ein Leben nach dem Tod gibt, dann ja wohl irgendwie was Immaterielles, dass unsere Seele oder unser Bewusstsein weiter existiert oder so. Dafür gibt es auch einen Platz in der Bibel. Diese Vorstellung findet sich auch in der Bibel zum Beispiel, wenn Jesus dem Mann am Kreuz neben sich verspricht, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder auch an der Stelle, wo Jesus seinen Jüngern sagt und verspricht, in meines Vaters Haus, in Gottes Haus, gibt es viele Wohnungen für euch, gibt es einen Platz für euch. Und da geht es tatsächlich um so ein Weiterexistieren, Weiterleben der Seele, unserer Existenz bei Gott. Auch das wird wunderbar sein, auch das wird ein schöner Ort sein, glaube ich, aber das ist jetzt nicht das Thema heute und darum geht es auch nicht in diesem Text. Sondern in diesen Texten geht es darum, dass das noch nicht das Ende ist. Ja, das große Finale besteht sozusagen darin, dass wir körperlich wieder auferstehen werden. So wie Jesus nach seiner Auferstehung körperlich wiedergekommen ist, Fisch gegessen hat, man die Narben von seinem alten Körper erkennen und fühlen konnte. Das heißt, am Ende steht so eine Erneuerung der Erde. Es wird uns, glaube ich, nicht so fremd sein alles, nicht so völlig anders, dass es da keinen Platz für uns gibt, nichts, wozu wir einen Bezug finden können. Und ich glaube, wenn wir so in uns reinhören, dann spüren wir so ein bisschen was von dieser himmlischen Zukunft auch schon jetzt. Ich glaube, das ist was, nach dem wir uns innerlich immer wieder ausstrecken können oder innerlich immer wieder ausstrecken. Ich finde das zum Beispiel sehr spannend, dass hier von einer Stadt die Rede ist. Ja, wir leben hier auch alle in einer wunderbaren Stadt, vielleicht keiner himmlischen Stadt mit Berlin, aber mit der einige von uns, denke ich, sehr viel verbinden. Ich habe vor kurzem zum Beispiel eine junge Frau hier auch getroffen, die aus einer ähnlichen Ecke wie ich aus Deutschland hier nach Berlin gezogen ist und wir sind jetzt beide schon länger hier, mehrere Jahre hier und haben uns so ein bisschen ausgetauscht und unterhalten und waren uns dann sehr schnell einig, dass es in anderen Ecken von Deutschland, da wo wir herkommen, einfach so diesen einen richtigen Weg gibt, wie man alles macht und das ist hier in Berlin anders. Ja, das ist so befreiend, das ist was unglaublich Schönes, das ist was, was wir mit dieser Stadt verbinden. Das ist einfach so eine Stadt hier, wo man so ein bisschen das ist ein eigenes Ding machen kann, wo man sich ausprobieren kann, wo es eine Vielfalt an Lebensentwürfen gibt, die einen dann auch immer wieder selbst inspirieren, um an seinem eigenen Leben weiter zu basteln und weiterzumachen, die einem neue Perspektiven aufzeigen. So, das ist Berlin und das ist ein Stück weit, glaube ich, so ein kleiner Vorgeschmack, so eine kleine Vorahnung auch auf diese himmlische Stadt der Zukunft. Ja, es wird hier beschrieben, ein Volk aus vielen Völkern, eine unglaubliche Vielfalt. Und ich glaube, davon spüren wir hier immer wieder was, wenn wir durch die Straßen laufen. Und uns liegt tatsächlich was daran, dass Berlin so bleibt. Ja, oder dass es sich sogar weiter noch in diese Richtung entwickelt. Dass dieses bunte, vielfältige, freudige Leben tatsächlich möglich ist. Ja, da liegt so eine Ahnung, glaube ich, in uns von dieser himmlischen Stadt, nach der wir uns ausstrecken und die wir uns auch für unsere Stadt hier wünschen. Und das Ganze wird dann hier im Text, glaube ich, auch noch ein bisschen persönlicher, denn die Stadt wird hier tatsächlich auch mit einer geschmückten Braut verglichen. Ja, wunderschön wie eine geschmückte Braut. Und das ist erstmal ein etwas seltsamer Vergleich, finde ich, habe ich so auch sonst noch nirgendwo gefunden. Aber diese Braut ist in der Offenbarung immer wieder ein Bild für die christliche Gemeinde, für die Kirche. Also da sind, glaube ich, auch wir, wie wir heute Abend hier sitzen, mit eingeschlossen. Und ich geht da, glaube ich, bei dieser Schönheit jetzt auch nicht nur um äußere Schönheit, aber ich will noch mal kurz bei diesem Bild von einer geschmückten, von einer wunderschönen Braut bleiben. Ja, wir machen das ja zum Beispiel auch so, dass wir uns für Hochzeiten, für andere Feste, für Geburtstage, dass wir uns schick machen, dass wir uns rausputzen. Wir machen das selbst an so einem, ich sag mal, relativ gewöhnlichen Sonntag wie heute, dass wir uns anziehen, dass wir uns in Schale werfen, dass wir nicht einfach so aus dem Haus laufen, wie wir aus dem Bett fallen. Und auch wenn das in Berlin auch immer wieder passiert, finde ich, hat das auch so seine ganz eigene Ästhetik des Ungekünstelten und was ganz Besonderes, was man hier feiern kann. Warum machen wir das? Ja, warum ist uns das wichtig? Und ich glaube, dafür gibt es natürlich sehr viele Gründe, da steckt ganz viel dahinter. Aber ich glaube, am Anfang, so ganz tief in uns drin, steckt doch auch irgendwo dieses Bedürfnis, gut auszusehen und uns wohlzufühlen. Und das hört dann eben auch nicht beim Aussehen auf, sondern geht bei unserem Arbeiten, bei unserer Freizeitgestaltung, bei unserer Familienplanung vielleicht irgendwo weiter. Ja, wir haben eine Sehnsucht danach, was zu sein und was zu machen, das außerordentlich schön und besonders ist. Was das bleibt, was das irgendwo auch so einen Wert und eine Bedeutung über uns selbst hinaus hat. Wir haben so eine Sehnsucht nach dieser Schönheit, von der hier im Text die Rede ist, glaube ich. Und ich glaube, in all den Momenten, wo wir was davon erleben, wo wir das vielleicht sogar auch in anderen beobachten, zum Beispiel in einer wunderschönen Braut an ihrem Hochzeitstag, vielleicht in einem wirklich gelungenen Projekt, in einem tollen Produkt, an dem wir uns erfreuen, in einer tiefen Freundschaft, in so einem besonderen Moment. Da schmecken und erahnen wir, glaube ich, immer mal wieder sowas, so ein Stück von dieser erneuerten Welt, von dem, was der Text hier beschreibt. Ich glaube, wenn wir da so in uns reinhören, unseren Sehnsüchten nachspüren, dann wird das vom Gefühl her zumindest für mich auch immer weniger absurd, dass da am Ende irgendwann tatsächlich noch was kommt, was das außerordentlich schön und besonders ist, was das bleibt und was das auch einen Wert und eine Bedeutung über uns selbst hinaus hat. Und ich will kurz, das ist das zweite Zitat, das ihr abgedruckt habt auf dem Programmzettel, will kurz C.S. Lewis, einen britischen Schriftsteller, zitieren, der das mal sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Ich lese das kurz vor. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere, ich würde sagen erneuerte Welt, erschaffen sind. Ja, da kommt noch was, da muss noch was kommen. Und ich glaube, wenn wir uns diese erneuerte Welt so ein bisschen vorstellen wollen, uns ihr so ein bisschen annähern wollen, dann können wir wirklich bei unseren Sehnsüchten beginnen. Wir können sie annehmen, wir können sie stehen lassen, so wie sie sind. Vielleicht insbesondere auch diejenigen, für die wir nie wirklich eine Befriedigung finden. Diejenigen, die wir vielleicht schon so ein bisschen angefangen haben, in uns zu begraben oder die schon ganz tief verschüttet irgendwo in uns drin liegen. Das kann also so ein erster Zugang sein, glaube ich, dass wir auf unsere Sehnsüchte hören, dass sie uns so eine Vorahnung dieser erneuerten Welt geben. Aber ich glaube, die Erfüllung dieser Sehnsüchte ist bei weitem nicht alles, was diese erneuerte Welt dann am Ende ausmacht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, dass diese neue Welt, zumindest vom Gefühl her, gleichzeitig auch völlig ungreifbar für uns bleibt und ganz weit von uns weg sein kann. Denn ich finde, sobald wir mal versuchen, auf diese Erneuerung der Welt zuzuarbeiten, unseren Sehnsüchten nachgehen, da machen wir doch auch immer wieder sehr schmerzhafte Erfahrungen. Ja, wir machen die Erfahrung, dass sich manches eben nicht verwirklichen lässt von dem, was wir uns wünschen und vorstellen. Wir machen auch die Erfahrung, dass unsere Vorstellungen von einer besseren Welt, von einer erneuerten Welt, mit denen von anderen Menschen kollidieren und zum Teil sogar völlig unvereinbar sind. Wir erleben vielleicht, dass wir von anderen verletzt oder überfahren werden mit ihren Vorstellungen und der Ansage, dass sie jetzt eben ihren Traum leben müssen und ihr Ding durchziehen. Wir erreichen vielleicht auch immer wieder Ziele, die wir uns gesteckt haben, die wir uns gesetzt haben, die am Ende dann nicht mal ansatzweise das halten, was wir uns von ihnen versprochen haben. Oder wir machen die Erfahrung, dass selbst die besten Momente, die besten Zeiten, die besten Beziehungen, die wir bauen, irgendwann mal vorbeigehen. Und ich finde, in diesen Momenten fühlt sich die Möglichkeit oder dieses Versprechen einer neuen Welt manchmal an wie so ein schlechter Witz. Ja, wenn uns in solchen Momenten jemand was von einer schönen neuen Welt erzählen will, dann gibt uns das nicht unbedingt Hoffnung, sondern dann kann uns das auch zynisch machen. So, da kann die Bibel noch so schöne Worte, noch so ausdrucksstarke Bilder verwenden, wenn das einfach nicht unserer Lebenswirklichkeit entspricht. Und ich glaube, wenn wir so denken und fühlen vielleicht, wenn wir den Himmel auf die Erfüllung unserer Sehnsüchte reduzieren, dann entgeht uns ein ganz wesentlicher, ein ganz zentraler Punkt dieser Vision. Denn das, was die Erneuerung der Welt in diesen Texten am Ende ausmacht, ist die sichtbare und spürbare Präsenz Gottes. Das ist dieses Kernmerkmal der erneuerten Welt, auf das hier immer wieder hingewiesen wird. Ja, in Sätzen wie die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Oder Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Oder dann auch, sie werden sein Angesicht sehen, Gottes Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Oder auch, Gott selbst wird unsere Tränen abwischen. So, das ist das, was diese erneuerte Welt so wunderbar, so einzigartig macht. Das ist es, glaube ich, auch, was wir uns nur schwer vorstellen können, was wir nur schwer greifen können. Ja, wie fühlt sich das denn an, wenn Gott meine Tränen trocknet? Und dazu will ich nochmal C.S. Lewis zitieren, der das wieder sehr schön formuliert und auf den Punkt bringt. Das ist das zweite Zitat, das auch auf dem Programmzettel abgedruckt ist. Er schreibt, die Bücher oder die Musik, in denen wir glaubten, Schönheit zu finden, werden uns betrügen, wenn wir uns ihnen anvertrauen. Sie war nicht in ihnen, sie kam lediglich durch sie. Und was durch sie kam, war Sehnsucht. Diese Dinge, die Schönheit, die Erinnerung unserer eigenen Vergangenheit, sind gute Bilder für das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Aber wenn sie mit der eigentlichen Sache verwechselt werden, verwandeln sie sich in stumpfe Götzen, die die Herzen ihrer Verehrer brechen. Denn sie sind nicht in sich selbst das Ziel unserer Sehnsucht, sie sind nur der Duft einer Blume, die wir nicht gefunden haben, das Echo einer Melodie, die wir nicht gehört haben, Berichte von einem Land, das wir noch nie besucht haben. Ich finde das wunderschön formuliert und auf den Punkt gebracht. Ja, unsere Sehnsüchte deuten uns vielleicht in die richtige Richtung, aber je mehr wir uns vielleicht an sie klammern, je mehr wir versuchen, sie so in Eigenregie zu verwirklichen, desto mehr verpassen wir auch so einen ganz wesentlichen Aspekt dieser Erneuerung, dieser erneuten Welt. Desto unvorstellbarer wird sie vielleicht auch für uns. Und ich glaube, die Idee hinter dieser Vision ist eben genau nicht, hier ist, wie schön das alles wird, ja, schaut euch diese glorreiche Vision an, wie toll das ist. Wenn du irgendwo schon in diesem Leben so ein Stück von diesem Himmel spürst, ja, dann jag dem unbedingt nach, ja, erfülle deine Träume, verfolge deinen Sehnsüchten, verwirkliche deinen Traum. Ich glaube, so ist diese Vision nicht gedacht, sie ist nicht als eine Motivation gedacht, die uns anspornen soll, sondern als Trost. Ja, diese Vision weiß von all den schmerzhaften und enttäuschenden Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ich finde, das wird besonders deutlich am Anfang von Kapitel 22, dem zweiten Textabschnitt, und dieser Vision dieses kristallklaren Flusses, der in der Mitte der Stadt entspringt und an dessen Ufern dann der Baum des Lebens wächst, von dem Heilung für die Menschen ausgeht. Ich finde das so ein unglaublich bewegendes, unglaublich starkes Bild. Aber trotz diesem schönen Bild bleibt bei mir die Frage, wie können wir uns diese Heilung, diesen Trost denn vorstellen? Wie wird sich das anfühlen, wenn Gott unsere Tränen trocknet? Und dazu will ich zuerst einen kurzen Ausflug machen, und zwar in die Weihnachtsgeschichte. Ja, die Geschichte von der Geburt Jesu, und zwar ganz einfach deshalb, weil das für mich vielleicht so die greifbarste Geschichte ist, davon, wie die Erneuerung dieser Welt stattfinden kann, wie das aussieht, wenn der Himmel, in dem Fall in der Person von Jesus, auf die Erde kommt. Das ist eine wunderbare Geschichte, die wir uns dann auch schon bald wieder im warmen Kerzenlicht bei Keksen und Glühwein erzählen werden, und bei der uns ganz warm ums Herz werden wird. Aber habt ihr euch schon mal den Anfang dieser Geschichte, insbesondere aus der Perspektive von Maria und Josef vorgestellt? Habt ihr euch da schon mal in die beiden reingefühlt? Wie hat sich das angefühlt für Maria? Ungewollt schwanger, nicht verheiratet, was zu dieser Zeit ein riesiges Problem war. Dann wegen irgendeinem blöden Erlass von der Verwaltung musste sie im dritten Trimester eine lange Reise auf einem Esel antreten. Ja, keine Fluggesellschaft der Welt würde heute die Frau in diesem Zustand reisen lassen. Wie hat sich diese Reise für Josef angefühlt? Wie hat es sich für ihn angefühlt, dann am Ende keine anständige Unterkunft mehr für seine werdende Familie zu finden, für seine hochschwangere Frau? Er hat es am Ende nicht geschafft zu verhindern, dass sie ihr erstes Kind in einem Stall entbinden musste. Wie hat er sich dabei wohl gefühlt? Wie fühlt sich diese Erneuerung der Welt vielleicht manchmal bei uns an? Wo erleben und spüren wir was davon? Ich glaube am ehesten doch da, wo auch wir durch so Heilungs- und Versöhnungsprozesse gehen. Wo wir vielleicht jemand aus unserer Familie mal gestehen, mal sie konfrontieren, wie wenig wir uns eigentlich von ihnen wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen. Wo ein Pärchen vielleicht einander nicht aufgibt, sondern weiter an der Beziehung arbeitet. Wo jemand eigene Sehnsüchte zurücksteckt, um für eine gute Freundin da zu sein. Und wie fühlt sich das im ersten Moment für uns an? Ich glaube, der Anfang dieser Heilungsprozesse ist oft anstrengend, ist oft extrem schmerzhaft. Und der entscheidende, der spürbare Unterschied auch, den die Präsenz Gottes jetzt in dieser Erneuerung der Welt macht, beschreibt der Text hier so, dass dieser heilende Strom des lebendigen Wassers aus dem Thron Gottes und des Lammes entspringt. Und das Lamm steht hier für den Gekreuzigten, für den leidenden Jesus. Das heißt mit anderen Worten, dieser unendliche Strom der Heilung entspringt dem unendlichen Leiden von Jesus am Kreuz. Er hat diesen Schmerz, diese Anstrengung, die wir vielleicht auch immer wieder zu Beginn von solchen Heilungs-, von solchen Versöhnungsprozessen spüren, auf sich genommen, damit wir irgendwann auf unendliche, auf unbeschreibliche Weise getröstet werden können. Und vielleicht könnt ihr das zumindest so ein bisschen erahnen, so ein bisschen dem nachspüren. So selbst die Dinge, über die wir jetzt nicht hinwegkommen. Selbst da, wo der Schmerz bei uns so tief sitzt, dass wir uns nicht an die Sache rantrauen. Selbst da, wo wir vielleicht Sachen ungeschehen machen würden, gerne ungeschehen machen würden, aber das nicht können. Da werden wir getröstet werden. Genau an diesen wunden Punkten werden wir Heilung erleben. Das ist die Vision. Ich komme zum Abschluss. Und ich habe das ja eingangs so formuliert, dass ich hoffe oder die Idee hinter dieser Predigt ist, dass diese Vision von einer erneuerten Welt uns so ein bisschen näher kommt, dass sie uns ein bisschen mehr auch ins Herz rutscht und greifbarer wird. Und ich will das abschließend nochmal betonen, dass ich damit nicht meine, dass diese Vision so eine Motivation ist, die uns vorgestellt wird oder dass wir sie vielleicht sogar mehr als so eine Verpflichtung verstehen sollten, sondern das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Zukunft. Ich finde, das wird deutlich, wenn man sich nochmal bewusst macht, dass so die ersten Adressaten dieser Texte zum Teil im Gefängnis saßen, ihr Zuhause verloren haben. Ja, da ging es nicht um Motivation, da ging es auch nicht um Pflicht, sondern da ging es um Trost. Es ist nicht unsere Pflicht, unsere Sehnsüchte ernst zu nehmen. Es ist nicht unsere Pflicht, sie immer wieder auch loszulassen. Es ist nicht unsere Pflicht, uns auf Heilung und Versöhnungsprozesse jetzt schon einzulassen. Es ist unsere Bestimmung. Darauf sind wir angelegt, darauf läuft unser Leben hinaus. So, das ist das, was am Ende bleibt. Das macht uns keinen Druck, sondern das ist unendlich tröstlich. Amen.